Wenn wir das so singen wie eben, du bist mein Gott, dann hat es mich richtig gekribbelt innen drin, weil ich dachte mir so, eigentlich so super, dass ich nicht der einzige Christ hier bin. Ja, nicht, weil ich der Auserwählte wäre, sondern weil man sich manchmal so allein fühlt. Ja? Jeder von uns lebt sein Leben und ist mit Dingen konfrontiert, egal wie nah jemand anders steht. Ja? Sondern du hast Dinge, mit denen du irgendwie klarkommen musst. Du musst dich da durchbeißen. Irgendwie brauchst du eine Lösung. Und wenn man so ein Bekenntnis zusammen singen kann, dann ist es nicht nur eine Ermutigung, sondern es ist ein Glaubensstatement. Gott, du bist mein Gott. Und wenn wir die Bibel nehmen, da sehen wir ganz viele Berichte, wo Leute gesagt haben, du bist mein Gott, egal wie meine Umstände sind, egal wie es in unserem Land aussieht, egal was die Feinde machen. Und dann kam der Sieg Gottes und alle, wow, wie ging denn das jetzt? Also das ist ein gutes Bekenntnis gewesen heute Morgen. Heute Morgen, wer mit dem Auto gekommen ist, hat vielleicht nicht Schnee wegräumen müssen vom Auto, sondern ja, Blütenstaub, jede Menge. Ich dachte, wow, die Autos haben alle ungefähr gleiche Farbe. Alle haben was abbekommen, alle, die draußen standen. Man wusste sofort, wer eine Garage hat. Und dieser Blütenstaub, der bringt mich auch auf dieses Thema heute Morgen. Ich weiß ja nicht, wer von euch einen Garten hat. Ich habe jetzt keinen. Ich habe zwar vorm Haus einen Garten, aber in meinem Leben ist es so, ich habe auch einen grünen Daumen manchmal, aber nicht von den Pflanzen, sondern von den Farbkästen, mit denen ich zu tun habe, mit den Kindern. Erst die Woche wieder das Grün, erst noch ein bisschen da grün, nur mühsam wieder runtergekriegt. Aber trotzdem lese ich es gerne, wenn die Bibel über Saat und Ernte spricht. Und heute haben wir schon ein paar Sachen gehört von dir in deinem wunderbaren Zeugnis. Und du hast was erwähnt, wir werden das entdecken, auch in den Liedern, die wir gesungen haben, steht auch etwas davon drin. Und ich möchte mal dich fragen, ohne dass du jetzt laut schreien musst, aber wenn du einen Garten hast, hast du vielleicht schon was gepflanzt? Oder fällt dir in dem Moment ein, oh, Mist, jetzt wo er es erwähnt, meine Riesenkürbisse wollte ich doch züchten, muss ich schnell was tun. Hast du schon mal Tomaten gepflanzt und dich gewundert, dass es Kürbisse wurden? Kann sein, dass man sich in den Kernen irrt. Du hast heute so ein Papier bekommen, einen Notizzettel, der jetzt nicht wichtig ist während der Predigt, aber du kannst das von der Predigt gerne zu Hause vertiefen. Da steht ein bisschen mehr drauf, also keine Angst, die Predigt ist nicht so lang. Aber du kannst ein bisschen reingehen in Gottes Wort und schauen, was es für dich bedeutet. Und wer Glück hat, hat nicht den Krümel weggekratzt obendrauf, sondern das ist ein echtes Samenkorn. Wer hat denn eine Idee, was für ein Samenkorn? Das ist die Gartler unter uns. Gurke, ja, ganz ordinäre Salatgurke. Und die sind ungefähr alle gleich groß und gleich winzig. Und doch haben wir dann solche Oschis. Ich staune immer, was so passiert. Da schmeißt man was, also ich nicht, aber die Nachbarn, in die Erde rein, machen alles dicht und dann stehst du da und denkst dir, das kann ja gar nichts werden, ja, ist ja weg. Und irgendwann kommt da was raus und wenn man Glück hat, kriegt man eine Gurke ab von den Nachbarn. Man muss nur oft genug am Zaun stehen und interessiert fragen. Ja, die haben immer so viel. Wir wissen ja nicht, wohin mit diesen langen Teilen. Ich erinnere mich, ich hatte mal einen Garten und wir haben am Haus dann in der Südseite Tomaten gepflanzt. Und die wurden schön gelb und die wurden nicht rot, die wurden nur noch gelber. Und ich hatte ja null Ahnung von nichts. Und dann sind wir weggefahren in Urlaub. Und als wir zurückkamen, waren alle Tomaten weg. Und wir haben gefragt, ey Leute, es waren ja nur ein paar Tage. Ich sage, ja, aber die Tomaten waren reif. Ich sage, das kann ja nicht sein, dass die so schnell reif wurden. Doch, das waren halt gelbe Tomaten. Ja, ihr seht, ich habe echt keine Ahnung. Aber was mich so begeistert ist, dass Gott Dinge, die in der realen Welt für uns so greifbar sind, als ein Abbild gesetzt hat von dem, was in der geistlichen Welt passiert. Saat und Ernte, wie wir es kennen, von dem wir leben, das ist schon im ersten Buch Mose, Kapitel 1, ich glaube Vers 11, wird es gesagt, dass Gott gesagt hat, es sollen Pflanzen entstehen, die Samen weitergeben, um sich zu reproduzieren. Gottes Idee war Samen und in der Folge, wenn es aufgeht, eine Ernte. Aber das werden wir gleich sehen, ist im Reich Gottes genauso. Und ich möchte gerne mit euch in eine Bibelstelle hineingehen, wo Jesus über dieses Phänomen spricht. Und zwar im In Markus 4 heißt es, mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, oder heute muss man Landwirt sagen, aber in meiner Übersetzung steht Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sie schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Vielleicht ist er dazwischen ab und zu gegangen. Nein, noch nichts. Nächsten Tag, nein, immer noch nicht. Ich meine, die Profi-Landwirte, die werden wissen, wann sie wieder aufs Feld müssen. Aber ich würde zum Beispiel öfter hingehen, zumindest in den ersten Tagen. Kommt schon was? Und dann irgendwann denke ich mir, es reicht auch in 2 Wochen. Aber hier, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Heute lernen wir das natürlich unseren super technologischen Schulen, wie das alles genau funktioniert. Aber die einzelnen Prozesse, glaube ich, wissen nicht alle unter uns, wie das wirklich passiert. Ja, ich finde es all einfach unglaublich spannend. Du hast so ein Körnchen, es kommt in die Erde und irgendwas entsteht daraus, was völlig anders ist als dieses Körnchen. Da kommen die Körner raus. Ja, es spuckt nicht Körner, sondern es kommt eine wunderbare Pflanze. Und all das ist in diesem Samenkorn drin. Auch wenn man es aufmacht, das noch nicht entdecken kann. Da ist kein Mini-Baum drin, kein Mini-Kürbis. Ja, sondern es ist die Veranlagung dazu. Und es geht dann weiter hier von Jesus. Er sagt dann, ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er, also der Bauer, das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Schau mal, Wachstum im Reich Gottes kommt durch Säen und Ernten. Wachstum auf deinem Tisch zum Essen kommt nicht, dass du ein Körnchen nimmst und es halbierst, viertelst und an jeden verteilst. Sondern du musst dieses Korn oder jemand anders für dich säen, damit du nicht von einem Korn leben musst, sondern von vielen, hundertfach und noch mehr. Und dieses Prinzip gilt im Reich Gottes genauso. Davon, dass wir Dinge wissen, intellektuell uns gebildet haben, wird noch nicht Reich Gottes gebaut. Davon, dass du eine Menge aus der Bibel auswendig kannst, passiert noch gar nichts. Sondern das Saatkorn des Wortes Gottes muss in die Erde. Erst wenn es Berührung bekommt mit der Erde und eigentlich verschwindet, unsichtbar wird, sich selbst aufgibt, kann eine wunderbare Frucht daraus entstehen. So funktioniert Reich Gottes. Durch Säen und die Hoffnung, dass da draus was entsteht. Vielleicht habt ihr das auch schon gemacht. Ihr habt was gesät und es wurde nichts draus. Ich habe vor ein paar Jahren Blumen da, weiß gar nicht genau, wie die heißen. Jedenfalls habe ich die gesät und da wurde auch was, aber dieses Jahr kamen die Stängel, aber ohne Blüte. Ich dachte mir, wozu habe ich das Ding da stehen? Grün ist es auch von allein. Aber manchmal passiert sowas. Aber nicht im Reich Gottes. Wenn ich Dinge sähe im Reich Gottes, dann geht die Saat auf. Und noch was. Gott hat dir und mir die Fähigkeit gegeben, Dinge zu säen, Gutes wie Schlechtes. Und jedes Mal wirst du eine Frucht entdecken. Irgendwas passiert. Und ich hoffe natürlich das Gute. Wir sehen diese geistlichen Prinzipien, die im Himmel gelten, auch auf der Erde. Also Saat und Ernte ist eines. Das andere ist zum Beispiel die Ehe. Ehe ist ein Abbild des Bündnisses zwischen Gott und uns. Und er gibt das, weil 2 Menschen eins werden. Und weil sie einen gemeinsamen Weg gehen in Einheit. Genauso wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins sind, obwohl sie 3 sind. Oder Prophetie. Prophetie ist auch etwas, was das, was im Geistlichen entschieden ist, in die sichtbare Welt reinholt. Es ist ein Reden Gottes. Gott hat beschlossen, dass es so sein soll und ein prophetisches Wort gibt das weiter. Und es kann dann wirken. Das ist ein Prinzip, ein geistliches Prinzip, was wir auf der Erde haben, was aber seinen Ursprung im Himmel hat. Gebet, wir hatten das gerade eben, du warst hinten beim Gebet. Gebet ist nicht, oh, ich hoffe, es rührt sich was und ich hoffe, hallo Gott, du hörst mich, sondern Gebet ist, mich hinzuwenden an den, der alles in seiner Hand hat und von ihm zu erwarten, dass etwas passiert. Ihm mein Anliegen zu geben und zu wissen, dass er nur Gutes im Sinne hat. Und Gebet ist auch eine Proklamation. Zum Beispiel, wenn wir für andere beten, wo wir etwas aussprechen und sagen, Herr, ich segne diese Menschen, aber segne du sie. Lass es ihnen gut gehen. Und das ist nicht leeres Gerede, sondern wenn du das tust mit glaubendem Herzen an deinen Herrn, passiert was. Du säst im Gebet. Ernten wirst du nicht vielleicht du, aber es erntet irgendjemand, für den du gebetet hast. Und wenn wir beten, Fürbitte leisten, dann dürfen wir nicht überlegen, was bringt's mir, sondern wir sind im Gehorsam, weil wir das Prinzip kennen aus der Schrift, aus dem Reich Gottes. Wenn ich das tue, dann passiert etwas. Ich rede nicht ins Blaue, sondern ich handle und spreche im Namen Gottes. Oft können wir den Samen in unserem Leben nicht sehen. Aber ich sage dir eins, Gott rechnet mit Wachstum in deinem und meinem Leben. Die Bibel ist voll mit Wachstum. Jetzt kannst du sagen, Gott, muss ich ja Stress haben und irgendwas hier produzieren. Nein, das ist unsere menschliche Art. Aber Gott hat dich und mich gesetzt, um Teil in seinem Reich zu sein. Und sein Reich hat eine Grundausdehnung, die ständig größer wird. Sein Ziel mit uns Menschen ist, viele Menschen zu sich zu ziehen. Und da, wo der König ist, herrschen die Gesetze des Königs. Da, wo der König ist, hat er das Sagen. Und da, wo er herrscht, gibt er weiter, was ihm wichtig ist. Und da passiert das, was er möchte. Und so bist du und ich ein Teil in seinem Reich und wir erleben es auch, dass Gott in uns etwas hervorbringt. Und weißt du, was er hervorbringt? Er macht dich zum einen Jesus ähnlicher, er verändert dich und mich. Ja, Charakterzüge Gottes kommen in uns hinein durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und das Zweite ist, er möchte, dass du die Position einnimmst, für die er dich berufen hat, im Geistlichen. Und zwar nicht erst im Himmel, sondern hier. Er hat dich berufen zu etwas und du streckst dich danach aus und der Heilige Geist leitet dich, Stück für Stück darin zu wachsen. Mit allen Pausen, die du auf dem Weg nimmst oder kleinen Abzweigungen, er weiß dich wieder zurückzubringen. Er hat einen Plan für dein Leben. Nicht nur, ob du das Projekt oder jenes Projekt machst, sondern wer du bist. Du bist du und du bist jemand, den er in seinem Reich gebrauchen möchte. Und das ist größer als dein und mein Vermögen. Das hat auch nichts mit unserem Alter zu tun. Ich erinnere mich, in meiner Münchner Zeit, da war in der Gemeinde mal eine Familie aus Südamerika und da war ein 12-jähriges Mädchen dabei. Wenn die sprach, dann hat sie prophetisch geredet und du hast dich gefragt, wie kann die so konkret reden? Aber Gott hat sie gebraucht in dieser Schlichtheit der Familie. Das hat uns alle berührt. Und beim nächsten Mal, ich glaube ein paar Tage später, wo wir noch ein Treffen hatten, war der Saal rappelvoll, weil jeder dieses Phänomen bestaunen wollte. Und so viele waren zutiefst getroffen, als Gott Dinge ansprach, die niemand wusste. Nichts Verdammendes, nichts Bloßstellendes, sondern Gutes. Das ist ein krasser Beispiel von dem, was Gott mit uns tut. Aber ich glaube, dass Gott noch viel mehr durch uns tun möchte, als was wir bisher erlebt haben, oder? Ja. Seid ihr da dabei? Ja. Und das bedeutet, dass Same gesät werden muss. Und ein Teil davon ist meine eigene Aufgabe. Jede Frucht in meinem Leben kommt von Samen, die gesät wurden. So, wenn ich mich dem Fernsehen hingebe oder Internet oder soziale Medien oder Radio oder Diskussionen, Anschauungen, Meinungen, Büchern, was auch immer, streut das Samen in mein Leben. Das ist wie mit dem Blütenstaub, da kannst du machen, was du willst. Das hast du sogar in deinem Haus. Irgendwann musst du ja mal rausgehen und schwupps, kommt was rein. Und mach das mal, geh mal rein und fahr mal drüber. Dann weißt du, was ich meine. So, wir leben in einer Welt, wo ständig Samen gestreut werden. Aber überleg mal, welchen Samen möchtest du in dein Leben dulden? Denk an deinen Garten, wenn du einen hast. Welches Unkraut möchtest du gerne haben? Die kommen von ganz allein, stimmt's? Du willst die nicht, aber die kommen. Und was machst du? Du nimmst da die Harke oder wie das Ding heißt und versuchst es mühsam rauszurupfen. Du und ich, wir sind verantwortlich für die Samen, die in unser Leben gesät werden. Manches können wir nicht vermeiden, weil wir ja nicht im Mönchshof leben, sondern wir sind ausgesetzt diesen täglichen Dingen, aber wir können sagen, nein, Moment, mein Hauptziel ist, dass Gott reden kann in mein Leben. Und ich prüfe alles, was da so kommt an Ideen, an Ideologien, mit dem Wort Gottes. Und du wirst merken, dass der Spagat immer größer wird in unseren Zeiten. Warum? Weil die Menschen Gott völlig aus ihrem Leben verbannt haben und sie wollen ihn auch aus der Gesellschaft haben. Und dann wird es so sein, dass man auch Dinge tut, die bewusst eben nicht Gottes Willen entsprechen. Und der Mensch sagt, ich bin das Maß der Dinge und ich sage, was gut ist. Ich mache mich zum Guten, also muss ich den, der eigentlich vorher da war, nämlich Gott, irgendwie schlecht machen. Aber du und ich, wir sind nicht ohne Kenntnis davon, dass Gott Gott ist und das, was er vorhat, in unserem Leben Frucht bringen möchte. Aber wir müssen das messen am Wort Gottes. Alles beginnt mit einem Samen. Das kann eine Idee sein, ein Gedanke, ein Input, ein Aha-Erlebnis. Ja, wenn du eine Idee kriegst, ich hoffe, sie kommt auch immer wieder aus dem Wort Gottes. Du liest was und es fällt dir wie Schuppen von den Augen. Wow, ja, das ist eine Wahrheit. Nimmst du sie? Alles beginnt mit einem Samen. In dieser Predigt heute gibt es Dinge, die vielleicht, und ich hoffe es, dich ansprechen, wo du sagst, oh ja, das ist ein Samenkorn. Aber solange das Samenkorn nicht in die Erde gelegt wird, bewusst in die Erde gebracht wird, wird es keine Frucht bringen. Wie gesagt, Gebet ist auch so ein Samenkorn. Und wir haben ja am nächsten Wochenende, glaube ich, am Samstag das 12-Stunden-Gebet. Vielleicht magst du da dabei sein und selbst nicht nur Gebetsanliegen zu sein, sondern selber Samen des Gebets zu streuen. Dinge zu proklamieren über dich, über deine Familie, über deine Arbeitskollegen, über Freunde, über die Gemeinde, über diese Stadt. Das ist eine Gelegenheit, wo du Samenstreuer oder Sämann, Säfrau wirst. Sei geistliche Landwirtin. Und weißt du, es beginnt nicht mit den Früchten, sondern es startet mit dem Samen. Die Bibel sagt es uns so: Du säst nicht die ausgewachsene Pflanze, sondern nur den Samen, ein Weizenkorn oder irgendein anderes Korn. Jetzt sagst du ja Binsenwahrheit. Ja, aber das ist nicht in der Bibel, weil es eine Binsenwahrheit ist, sondern weil es eine geistliche Wahrheit hat. Wir möchten, dass alles perfekt ist. Wir wollen, dass unser Leben voller Kraft ist und Macht und Autorität. Aber es fängt nicht damit an. Es fängt damit an, dass ich den Samen des Wortes Gottes in mich hineinlasse, darüber nachdenke, zum Beispiel auch im Austausch mit anderen Geschwistern mich gegenseitig ermutige oder bete für Dinge, wo ich durchgehe, weißt du, weil dieses Durchgehen die Schule des Heiligen Geistes ist, wo er in mir eine Frucht wachsen lassen kann. Galater 5, Vers 22. Die Früchte des Geistes sind diese. Ihr habt das auf eurem Zettel, könnt ihr in Ruhe euch anschauen. Die wachsen nicht alleine, sondern die wachsen in Situationen, wo der Geist Gottes mit mir durchgeht. Wo es nicht so einfach ist. Dann wächst plötzlich Geduld. Ich bin aber nicht allein. Gott hilft mir auszuharren. Und danach habe ich ein Stückchen Geduld wachsen. Da ist Liebe, da ist Freude, Freundlichkeit, Sanftmut, Güte, Großherzigkeit oder Großzügigkeit. All diese Früchte sind nicht einfach da, weil wir uns jetzt bekehrt haben, sondern die fangen an zu wachsen durch das Wirken des Heiligen Geistes, indem ich seinem Reden folge und dieser Same in mein Herz fallen kann, mich danach ausstrecke, dass seine Liebe mir genügt und plötzlich kommt als Frucht auch Liebe für andere Menschen hervor. Ich werde heil, kann die Liebe Gottes annehmen und dann kann ich sie plötzlich weitergeben. Dann kann ich sanftmütig sein, warum? Weil mir vergeben wurde. Ich muss nicht immer recht haben. Und das ist wie bei einer Zwiebel, das geht nicht von heute auf morgen, sondern da, wo eine faule Stelle ist, bohrt Gott nicht ein Loch rein, sondern er trägt Schicht um Schicht ab. Du merkst Veränderung und doch passiert es wieder, dass du wütend warst und sauer warst und doch weißt du, dass Gott am Arbeiten ist. Und es fängt an, stärker zu werden, dass du mehr Geduld aufbringst, mehr Nachsicht. Warum? Weil du den Drang nicht hast, dein Recht einzufordern. Du hast Genugtuung durch deinen Gott bekommen. Dir ist nicht nur das arme Sünderlein immer vor Augen, sondern dir ist die wunderbare Tat Jesu, wie wir heute gesungen haben, am Kreuz vor Augen. Und weil so viel Gott in deinem Leben tut, da kannst du das auch dem anderen nachsehen. Das ist ein Same, der dann aufgeht. Wenn du diesen Samen auf deinem Papier anschaust, ist es ein schönes Teil. Wenn du willst, schau es unter dem Mikroskop an. Manche Handys haben auch so ein Ding. Alles schön, du kannst jetzt ein ganzes Buch darüber schreiben, über die Schönheit dieses Samens. Aber es wird nichts auslösen, wenn es nur ein Gedanke bleibt, wenn es nur eine Theorie bleibt. Es wird noch nicht mal ausreichen, wenn es nur eine Erkenntnis ist in deinem Leben. Ah, das will Gott. Nee, du musst Täter des Wortes werden. Du musst den Samen in die Erde bringen. Schau mal, ein Samenkorn hat keine Kraft, bis es eingepflanzt ist. Das, was du hast hier auf deinem Papier, dieses winzige Ding, das ist ja nett. Aber ich sage dir eins, das übersiehst du. Nur wenn die Pflanze gewachsen ist, wirst du sie nicht so schnell übersehen. Das, was jetzt so winzig ist, in ganzer Schwachheit gesät, was ist dieses Körnchen? Das wird durch ein Wunder Gottes zu einer starken Pflanze, die du erstmal aus dem Boden kriegen musst. Und sie wird vielfach neuen Samen produzieren. Aber dazu muss dieser eine Same weg. Er muss sein Leben hergeben, damit aus ihm viele Samen entstehen können. Und nicht nur Samen entstehen können, sondern damit man es auch genießen kann, diese Frucht oder dieses Gemüse. Du hast zwei Gewinne mit diesem einen Samen. Das eine ist, dass du es essen kannst. Voraus jetzt, es wird was. Und das zweite ist, dass du es nicht nur essen kannst, sondern dass du die Samen, die du nicht unbedingt da brauchst, da drin, wieder hernehmen kannst und sie pflanzen. Und dann bekommst du im besten Fall einen ganzen Acker voller Gurken. Das ist doch ein Wunder in sich, dass dieser kleine Same so viel Multiplikation in sich trägt. Das ist ein göttliches Prinzip. Was immer wir im Reich Gottes säen, ist meistens so schmal, so klein, dass es uns so unbedeutend und unwichtig erscheint. Was ist es schon, mich für jemanden ins Gebet zu stürzen? Was ist es schon, mir zu überlegen, wie kann ich jemanden ermutigen? Wie kann ich den Samen der Ermutigung durch Worte in einen Menschen legen? Der reagiert gar nicht. Was soll ich machen? Nochmal? Nee, lass ich. So ein Same der Finanzen mögen dir vielleicht ein großer Same sein, aber du kriegst danach nicht gleich die Millionen. Du entscheidest dich, dass du deinen Zehnten gibst. Aber ob du morgen dann gleich 100% mehr kriegst, die Mathematik geht mit Gott nicht so auf. Aber er sagt, prüft mich hierin. So steht es sogar in der Schrift, dass ich euch nicht die Himmelstüren auftue und überschütte. So, wenn Gott so einen Handel anbietet, wäre es eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht blöd, wenn man nicht darauf eingeht. Wie ist es mit deiner Zeit, wenn du sagst, ich kann keine Zeit abknuspern? Ich möchte dir mal eins sagen. Als ich Jugendleiter oder sowas wie Jugendpastor war, da hatte ich überhaupt keine Zeit. Ey, da ging es von morgens bis nachts und nachts bis morgens auch wieder. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das kann nicht sein so. Das geht einfach nicht. Das hält ja kein Mensch durch. Und es brauchte jemanden von außen, der hineinsprach und sagt, ey, ich brauche kein Wort von Gott, aber das, was du da machst, geht so nicht. Und da dachte ich mir, ja Mist, dass der es sagt, ich hätte ja selber drauf kommen können, denn ich wusste es ja schon. Und dann haben wir uns hingesetzt und ich habe ihm Gott meine Zeit hingelegt. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie das gehen kann, diese ganzen Forderungen. Und wenn ich einen nicht bediene, dann kriegt der zu viel. Aber ich gebe dir meine Zeit. Und dann war mir so, gib mir 10%. 10%? ja, nachts so zwischen 2 und 4. Nein, das meinte Gott, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt auch nicht 10% von 24 Stunden, könnt ihr aussehen, wie viel das ist, genommen und hingesetzt und die Bibel gelesen und irgendwie verlockt im Geiste. Nein, es war eine Ruhephase, wo ich nichts gemacht habe und wo ich überhaupt mal zur Ruhe kam und wo Gott mit mir reden konnte. Und ihr mögt es mir glauben oder auch nicht, plötzlich war ich mit weniger Zeit effektiver als vorher mit 100% meiner Zeit. Es ist ein System da drin, wenn du Samen im Reich Gottes hinlegst. Erst sagst du, das kann ja nichts werden, weil du keine Ahnung hast von Garten und mit Botanik. Aus diesem kleinen Korn da soll eine ganze Gurke, Staude werden auch noch. Geht ja gar nicht. Aber nur weil du es nicht weißt, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Und dasselbe gilt geistlich. Wenn Gott Dinge sagt, dann meint er das, aber überlässt es dir und mir, ob wir es umsetzen. Und ich möchte dich, lass mich sagen, ermutigen, dass du einen Samenkorn in deinem Leben nimmst, den du schon schön poliert hast und der hängt schon mit Umrahmung an deiner Wand und du weißt eigentlich, müsste der in die Erde, aber der sieht da so schön aus. So schön darüber zu sprechen, dass ich ja eigentlich mehr Zeit für Gott haben möchte. Ist ja so schön, dass ich ja irgendwann mal auch ein bisschen von meinen Finanzen Gott gebe oder meine Gaben für ihn einsetze. Aber Gott lässt sich nicht spotten. So gibt es eine Bibelstelle. Gott lässt sich nicht spotten. Wenn wir meinen, dass er sein Wort nicht einlöst, dann heißt es nichts anderes, als er ist ein Lügner. Und das möchte ich Gott nicht sagen, auch nicht indirekt, auch nicht hinter vorgehaltener Hand und auch schon gar nicht in Gedanken. Und doch tue ich es oft, weil ich das, was ich erkenne aus seinem Wort, mich nicht traue zu tun, hinzugehen, jemanden um Vergebung zu bitten zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jemand von uns total leicht fällt. Mir nicht. Wenn ich es verbockt habe, dann kann ich mich nicht verstecken. Ich bin zu groß dafür, als dass ich mich verstecken kann. Ich komme hin und mir ist ganz anders und ich muss sagen, es tut mir leid. Aber nicht in Klammern, aber du warst schuld. Nein, es tut mir leid für was ich gemacht habe. Vergebung kann man geben, man wird selbst frei und man wird unangreifbar, weil man nichts vorhält gegen den anderen. Vergebung ist eins der wichtigsten Samenkörner, die wir stiften. Das sollte uns als Christen ausmachen, weil an der Einheit untereinander, an der Liebe untereinander werden uns die Menschen erkennen, dass wir Christen sind, dass wir Jesus lieben. Und doch ist es so schwer. Aber du hast Gott auf deiner Seite. Er steht nicht da und wartet, bis du es schaffst zu vergeben. Nein, er sagt, tu's und ich werde mit dir sein. Du wirst in dem Moment, wo du das Mundwerk aufkriegst und vom Herzen weitergibst, wirst du die Kraft haben, das zu tun. Und danach bekommst du eigentlich immer die Frucht des Friedens. Du bist so froh, weil das endlich geschafft ist. Anstatt, dass du es mitnimmst. Weißt du, was passiert, wenn du sowas mitnimmst? Am Anfang ist es ganz klein, es rollt in die Ecke. Es fängt Staub und irgendwann schlägt es Wurzeln. Und letztlich wird es zu einer bitteren Wurzel. Und du weißt gar nicht, wo die alle ihre Wurzeln hat. Und die Dinge in deinem Leben passieren, die zum Beispiel die Ursache haben, im Nicht-Vergeben haben. Und es ist doch dumm, sowas zu tun. Ist uns allen klar. Und doch ist es so schwer, es zu tun. Aber vielleicht ist das ein Samenkorn, das du jetzt säst, in der nächsten Woche jemanden zu vergeben. Erst im Gebet, von deinem Herzen und vielleicht hinzugehen und etwas zu sagen. Das Geheimnis von geistlichen Samenkörnern ist, Gott die Führung zu überlassen. Ein Samenkorn geht unter die Erde und dann tust du erstmal nichts. Es wäre ein dummer Witz, jeden Tag zu graben, zu schauen, was passiert da unten. Du musst es mal zulassen. Du sagst deinem Gott, dass dieses Samenkorn gesät wird. Du sagst, ich möchte zur Gewohnheit es machen. Es ist mein Ziel, jeden Morgen ein paar Minuten zu haben, wo ich Zeit mit dir habe. Dann sagst du nicht, wenn ein Tag es nicht geschafft hast, ach, jetzt gebe ich es auf, sondern dann nimmst du den nächsten Tag und machst es nochmal. Bis es zu einer Gewohnheit wird. Und es braucht so ungefähr 6 Wochen, bis wir Gewohnheiten eintrainiert haben. Aber du hast ein Ziel, du möchtest, dass Frucht entsteht und du weißt, durch das Lesen von Gottes Wort und dieses Nachdenken und einer kleinen Gebetszeit gibt es viel Segen an diesem Tag. und wird so viel geistlich freigesetzt. Und so gilt es für alles andere auch. Im Johannes sagt Jesus: Ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Und jetzt kommt die Erläuterung für uns. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Hier haben wir eine Misere. Alles in unserer Werbung und in unserer heutigen Zeit sagt, wie du dich selbst verwirklichst und was du alles brauchst. Ja, wenn du Werbung nimmst, du wusstest gar nicht, dass du das brauchst, bis du es gelesen hast. Aber es sagt noch viel mehr. Es ist so viel Belehrung drin, wer du sein musst und was ist adäquat, was ist richtig, was sich irgendjemand da ausgedacht hat. Und da kommt ein Druck her, sich dem anzupassen, weil man sein Leben hier retten will. Man will nicht blöd dastehen, ja? Man will nicht übertragen gesehen sein Leben verlieren hier vor den anderen. Aber Gottes Prinzipien gehen anders. Wenn du willst, dass Gott mit dir ist, wenn ich das möchte, muss ich Ja sagen zu seinen Wegen. Und das ist manchmal nicht so einfach. Das heißt, ich verleugne mich selbst in manchen Dingen, nicht komplett, aber in manchen Dingen. Das, was mir so wichtig ist, damit mein Ansehen gerettet ist, gebe ich lieber her, weil ich möchte, dass Gott mir sein Angesicht gibt. Ich möchte seine Herrlichkeit sehen. Das ist ein Kampf, also für mich zumindest, ein täglicher. Gestern habe ich das noch mit Mut gebetet und halbwegs hingekriegt. Heute ist schon alles wieder weg. Nein, heute auch. Heute möchte ich das auch. Wie ist es mit Geld und Besitz? Unsere Welt sagt, du musst für die Rente, für alles musst du vorsorgen. Versicherungen und Haus und Hof und weiß ich was alles. Ist ja nichts Falsches da dran. Aber Gott sagt, gib mir das, was du hast. Das Erste, wie du das gibst, ist, dass du sagst, Herr, alles gehört dir. Nicht nur die Kontonummer, auch meine Unterschrift. Alles ist deins. Wenn du zu mir sagst, dass ich meine Finanzen, mein Haus, mein Besitz jemandem anders zur Verfügung stelle, wo du möchtest, dass das so passiert, dann will ich bereit sein. Und du wirst merken, wie viel es dir bedeutet, wenn es konkret wird. Ja, was bedeutet es dir? Ich erinnere mich, dass wir ein Auto hatten, das kaputt war ein bisschen, also vor vielen Jahren. Und das Haus waren einige Jugendliche mit drin und kein Geld, ein neues zu kaufen. Und das alte auch nicht reparieren zu können. Jetzt waren wir mitten auf dem Land und das war wirklich blöd. Im Sommer ging es, weil Fahrrad gab es ja zum Glück noch. Und eines Morgens, ich war alleine dann im Haus und dann habe ich gebetet und es war mir wie wenn jemand zu mir spricht, erwarte Ungewöhnliches. Während ich dann noch drüber nachdenke, klingelt es an der Tür und da sind zwei aus Osteuropa an der Tür und sagen, sie möchten das Auto haben. Und ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, ja, kenne ich schon. Aber ja gut, ich bin rausgegangen und dann haben sie gesagt, ja, wir nehmen das. Aber sie haben ein Problem, sie haben kein Geld. Da dachte ich mir, ey Mann, wie habe ich es erwartet? In dem Moment fällt mir dieser Satz von der Gebetszeit ein. Erwarte Ungewöhnliches. Und ich kann euch das nicht so rüberbringen, wie es mir dabei ging. Das war ein Kampf da innen drin. Dieses, hey, bist du blöd? Die zocken dich hier ab. Ja, und du hast ja da so ein Hirngespinst vorher eingedacht, ausgedacht und jetzt. Und ich habe ja gesagt. Und dann haben sie gesagt, ja, sie würden mir ihr Auto dafür geben. Sagen wir, das ist auch nicht besser. Dann mussten wir aber noch zu denen fahren, um Papiere zu regeln und Geld zu holen oder weiß ich, was die da gemacht haben. Jedenfalls, ich sitze also in dem Auto hinten drin und höre ich plötzlich, wie der alte Mann, der vorne rechts saß, sich zu mir umdreht und sagt, du Jesus kennen! Ich dachte mir, ich sage nur ja, ja. Und es stellt sich heraus, dass das Missionare waren unter ihrer Volksgruppe und sie haben Kinder bekommen, also der jüngere Mann, Zwillinge, mehr als eins halt, und es hat einfach nicht mehr ins Auto gepasst. Und sie haben gebetet, ob Gott ihnen nicht ein Auto schenken könnte. Und dann hatten sie zufällig beim Vorbeifahren das Auto gesehen mit dem Zettel dran. Und reparieren war kein Problem für die. So, was war daraus passiert? Ich habe Ja gesagt, ohne dass ich von dieser Sache was wusste. Und ich wusste ja auch nicht, dass ich das andere Auto dafür kriege. Alle waren gesegnet. Und das Auto fuhr super, nur bei mir. Ich weiß noch, dass ein Freund mir ab und zu mal seinen dicken Mercedes gab, wenn es mal weiter wegging. Und er meins nahm und sagte, auch wenn ich zurückkam, ey Rolf, ich habe dein Auto nicht vom Fleck gekriegt. Und dann bin ich eingestiegen, es hat funktioniert. Ich habe nicht viel Ahnung von so Autos, aber es hat funktioniert. Aber am Anfang ist es ein Samen zu geben. Auch wenn dein Hirn sagt, nein. Ja. Was immer ich pflanze, werde ich ernten. Unkraut oder gute Samen. Ihr könnt das gerne mal noch studieren mit dem Zettel, den ihr habt. Und noch ein wichtiger Punkt hier, den möchte ich euch gerne mitgeben. Einer sät, ein anderer erntet. Samen, die ich jetzt pflanze, haben Auswirkungen nicht nur auf mich, aber auch auf nächste Generationen. Du weißt gar nicht, wie viel Einfluss du auf das Leben von anderen Menschen hast. Indem, wer du bist, wie du redest, was du für jemanden tust. Und vor allem schon gar nicht, wenn du das im Namen des Herrn tust. Da passieren Dinge, die nicht in deiner Hoheit sind, zu bewerten. Sei ein Sämann, eine Säfrau, die reichlich Samen der Ermutigung sät. Du und ich brauchen das ja ständig, oder? Und wir müssen es noch mehr werden. Du kannst gar nicht genug ermutigen. Und wenn dich jemand dann nennt, oh, das ist immer der, der so gut redet. Okay, Jesus hat auch immer gut geredet. Aber sei jemand, der vorangeht und Samen gerne streut. Und weißt du, nächste Generationen werden von dem leben, was wir heute auch im Geistlichen ins Land rufen. Was wir im Gebet erbitten, wird nicht gleich morgen passieren. Vielleicht braucht es ein Jahr, zwei Jahre, 10 Jahre. Aber wir beten auch über diese Gemeinde, dass sie gefüllt wird mit jungen Leuten. Und zwar nicht nur die nicht auskönnen, weil sie unsere eigenen Kinder sind, sondern Leute, die reinkommen, weil die Herrlichkeit Gottes hier ist. Und weil man das erleben möchte, man möchte das schmecken. Und wie fängt dieser Same an? Was ist der Same? Indem du es aussprichst, weil du weißt, dass Gott das möchte. Er möchte, sagt die Bibel im 1. Timotheus, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also auch die Jungen, die hier reinkommen. Warte nicht ab, handle. Und dann, ich überspringe mal den Vers da. Dann ist noch einer. Gott, der dem Sämann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Das wünsche ich uns allen. Mut zu haben, Samen zu geben, egal wie unbedeutend er aussehen mag. Amen. Amen. Amen.